Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, und ganz herzlich willkommen zur Siemens Pressekonferenz für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2017. Vielen Dank, dass Sie so früh am Morgen unserer Einladung hier in die Olympiahalle gefolgt sind, und vielen Dank auch an all diejenigen, die der Pressekonferenz im Internet folgen. We're also offering an English translation. Please select channel 2. Ein paar organisatorische Hinweise vorab. Wir möchten Sie bitten, Ihre Handys während der Pressekonferenz auf stumm zu schalten, und eine Bitte an die Fotografen, aber ich glaube, das funktioniert auch so. Bitte keinen Blitz während der Pressekonferenz. Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Kurz zum Ablauf der Pressekonferenz. Ich freue mich sehr, dass wir heute 4 Mitglieder unseres Vorstandes auf der Bühne haben. Unseren CEO Herrn Käser, unseren CFO Herrn Dr. Thomas, sowie Lisa Davis und Klaus Helmrich. Die 4 werden Ihnen nun einen Überblick geben über das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017. Danach stehen Ihnen alle 4 Vorstände für Ihre Fragen zur Verfügung. Spätestens um 8.15 Uhr müssen wir die Pressekonferenz beenden, da Herr Käser und Herr Dr. Thomas dann zur Telefonkonferenz für die Analysten müssen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Um 10 Uhr beginnt unsere Hauptversammlung, und Sie sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung im Medienarbeitsraum oder von der Journalistentribüne aus zu verfolgen. Hierzu noch einmal der Hinweis, dass in der Halle weder Bild- noch Tonaufnahmen gestattet sind. Vielen Dank, und damit übergebe ich das Wort an Herrn Käser.
Herzlichen Dank, liebe Frau Haller. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielleicht noch, bevor wir zu so früher Stunde in den Dialog eintreten, auch noch die Sicherheitshinweise. Wenn der Alarm ertönt, ist es keine Probe. Dann folgen Sie bitte den Zeichen nach außen. Man weiß ja nie, was da alles passieren kann. Sie sehen heute schon, ja, ich habe ein bisschen Teamverstärkung mitgebracht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es gibt viele gute Nachrichten, und ich wollte das eigentlich davon, von diesen guten Nachrichten auch von den Kolleginnen und Kollegen überbracht werden, deren Team sie auch geschafft und letztlich geleistet haben. Ich habe heute natürlich meinen bewährten Finanzvorstand an meiner Seite, aber auch noch Lisa Davis, die, glaube ich, sehr gute Nachrichten auch über Projektmanagement hat, und natürlich Klaus Helmrich, der, wenn er etwas über Digitalisierung sagt, glaube ich, nicht überhört werden sollte. Meine Damen und Herren, Sie haben ja schon gesehen, dass in der Ergebnisveröffentlichung, dass wir ein gutes, ein starkes Quartal hatten. Wir haben unsere Jahresprognose deshalb auch deutlich angehoben. Ich glaube, dass wir damit auch ein klares Zeichen setzen, dass wir gut auf Kurs sind, dass wir unsere Vision 2020, die wir ja 2014 herausgelegt haben, auch gut erfüllen. Wir haben sie damals Vision 2020 genannt. Heute würde man wahrscheinlich sie nennen Make Siemens Great Again. Aber damals war es halt noch die Vision 2020. Meine Damen und Herren, wir haben im ersten Quartal viele gute Leistungen gesehen. Der Gewinn nach Steuern stieg um 25%. Gegenüber einem damals ohnehin schon starken Quartal an. Wir haben ein intaktes Umsatzwachstum mit 3% vergleichbar. Und dieses Wachstum, und das freut mich ganz besonders, ist auf sehr breiter Basis. 8 von 9 Divisionen sind im oder am Margenkorridor. Die Division Process Industries und 3, die natürlich auch eine ganze Reihe von strukturellen Herausforderungen hat, macht gute Fortschritte, sehr gute Fortschritte. Der Free Cashflow war erstmal seit langer Zeit, ich glaube wirklich langer Zeit, im ersten Quartal bei Siemens wieder positiv, und Herr Thomas wird später auch näher auf die Finanzzahlen eingehen. Meine Damen und Herren, wir machen nicht nur gute Gewinne, wir steigern nicht nur unseren Ertrag, sondern wir investieren auch viel in Nachhaltigkeit. Wir investieren viel in Innovation, in Kunden- und Marktnähe, und haben unsere Mittel auch hier ganz deutlich gesteigert. Allein die Forschungs- und Entwicklungskosten sind über 5 Milliarden in 2017. Das ist etwa 25% mehr, als wir damals auch in 2014 hatten. Und diese Mittel entfalten mittlerweile auch ihre Wirkung. Nicht nur im Wachstum und in der Steigerung der sogenannten Grossmarge. Wir sehen das auch am Feedback unseres Innovationstags Anfang Dezember. Einige von Ihnen hatten ja auch Gelegenheit, dort vorbeizuschauen. Der Start, glaube ich, unserer, was wir früher einmal als Innovations-AG im Arbeitstitel formuliert hatten, ist mit Next 47 gut geglückt. Wir fördern damit eine Gründerkultur bei Siemens und erschließen neue Wege im Innovationsmanagement. Wir liegen mit unserem Strategieprogramm richtig. Das kann man heute, glaube ich, schon sehen. Und wir kommen teilweise auch deutlich schneller voran als ursprünglich geplant. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass in unserem Unternehmen nicht immer alles so läuft, wie es laufen könnte und wie es teilweise sogar laufen müsste. Es gibt genügend zu tun und wir sind gut beraten, auch nach, wie ich meine, guten Erfolgen, auch im Vergleich zu den Zahlen, die wir bisher im Wettbewerb gesehen haben, auf dem Boden zu bleiben und bescheiden und fokussiert auch die Aufgaben, die vor uns liegen, anzugehen. Meine Damen und Herren, vor mittlerweile schon 2 Wochen fand das World Economic Forum in Davos statt. Wir waren natürlich auch da, wie so viele. Und das Motto war eigentlich Responsive Management, also verantwortungsvolles und Dialog- und anpassungsfähiges Führen. Das ist eine wichtige Frage der Zeit. Interessanterweise wurde aber eigentlich nur über Brexit, über Herrn Trump und über die Digitalisierung gesprochen. Ich glaube, das ist eigentlich schade, weil wir sehr viel zu besprechen hätten, was Verantwortung in der Gesellschaft bedeutet. Und das wird, meine Damen und Herren, mit der Digitalisierung, mit der Veränderung der Arbeitswelt nach vorne immer wichtiger. Und Sie wissen ja, dass ich mich dazu auch letzten Freitag in einer Tageszeitung geäußert habe. Und mir ist das wirklich wichtig. Es gilt auch für den Klimawandel, das ist auch eines der Themen. Ich glaube, wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass wir hier nicht nur große Zahlen erreichen wollen, sondern wirklich einen Beitrag leisten wollen, indem wir selbst auch uns Ziele setzen. Das ist uns mit dem sogenannten CO2-neutralen Ziel für 2030 faktisch auch gelungen. Wir kommen gut voran. Und was uns besonders freut, ist auch, dass wirklich anerkannte Forschungs- und Analystenhäuser, die sogenannten Corporate Knights, uns kürzlich zum nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt haben. Darüber freuen wir uns, weil es echt ist, weil es auch faktisch belegbar ist. Und wir, glaube ich, können auch wirklich stolz sein auf diese Auszeichnung. Es ist übrigens auch so, dass einer unserer großen Wettbewerber es ebenfalls den Sprung in die Top 100 geschafft hat und mit Rang 99 auch hier sich positionieren konnte. Wir sind ein gut beteiligtes Team, wir sind gut unterwegs und ich freue mich, dass unsere über 350.000 Kolleginnen und Kollegen jeden Tag auch die Erfolge erreichen, die sie verdienen. Wir haben allein im ersten Quartal über 8.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, davon über 1.000 in Deutschland. Auch das geht voran und worüber ich mich ganz besonders freue, das ist, dass die Kolleginnen und Kollegen auch Anteil nehmen. Nicht nur Teil von Siemens sind, sondern auch Anteil nehmen an den Aktien, an dem Unternehmen. Es sind, und das noch einmal freut mich wirklich sehr, dass wir mittlerweile 165.000 Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen haben, die Miteigentümer sind und Aktien besitzen. Bis 2020, das wissen Sie, sollen es mehr als 200.000 sein. Wir kommen wirklich gut voran. Diese Eigentümerkultur, mit der wir diese Bereitschaft, diese Verantwortung auch mit übernehmen und mit zeigen, ist, glaube ich, auch die Basis für unseren Erfolg. Und diese Basis, meine Damen und Herren, wird stärker und stärker. Das gilt auch für das Projektmanagement. Das gilt auch für Innovation. Und ich freue mich ganz besonders, dass mit Lisa Davis heute jemand da ist, der das Unternehmen auch international vertritt und der verantwortlich zeichnet für eines oder das größte Projekt, das wir bisher überhaupt im Unternehmen angenommen und auch geleistet haben. Und hier, glaube ich, gibt es eine ganze Menge neuer Dinge, die wir heute auch Ihnen sagen können. Lisa, bitte.
Yeah, all right, thank you, Joe.
Vielen Dank, Joe. Und auch von mir einen guten Morgen, meine Damen und Herren. In Bezug auf unser Energiegeschäft möchte ich Ihnen heute in den nächsten Minuten drei Hauptmessages mit auf den Weg geben. Zuerst, wie Joe bereits gesagt hat, haben wir natürlich unsere hervorragende Durchführung, unserer Projekte weiter verbessert und können dadurch unsere Stärke präsentieren. Unser bestes Beispiel ist unser Ägypten-Megaprojekt, also drei gleichzeitige 4,8 Gigawatt H-Klasse Gas- und Dampfturbinenkraftwerke. Innerhalb von weniger als 18 Monaten, nachdem wir diesen Vertrag unterzeichnet haben, konnten wir die 4,8 Gigawatt an das Stromnetz des Landes anschließen. Das sind also insgesamt 4,8 Gigawatt der insgesamt 14,4 Gigawatt, denen wir uns verschrieben haben. Also sind wir da sehr gut aufgestellt. Dieses Projekt hat nun also für schnelle Energie einen neuen Weltrekord aufgestellt. Tatsächlich ist es so, dass wir zusammen mit unseren lokalen Partnern unsere Zusage der ägyptischen Regierung gegenüber übertroffen haben. Unser Ägypten-Megaprojekt ist also ein großartiges Beispiel in Bezug darauf, wie wir unsere Projektdurchführung verbessern konnten, basierend auf vergangenen Erfahrungswerten. Dieses Megaprojekt hat ebenfalls zum Nachlass in den Q1-Auftragseingängen beigetragen im Power- und Gasbereich. Die außergewöhnlich hohen Auftragseingänge letztes Jahr waren durch die erste Tranche dieses Projektes verantwortet. Wir sehen ebenfalls, wie ein hochvolatiler Markt die aktuelle Unsicherheit auf dem politischen Parkett reflektiert. Und diese Vorsicht hat natürlich einen leicht negativen Einfluss auf Investorvertrauen, was natürlich in verschobenen Projekten resultiert. Trotz dieser widrigen Marktumstände konnten wir allerdings wichtige Erfolge verzeichnen mit großen Gasturbinen in Märkten wie beispielsweise Sudan, Saudi-Arabien und Hongkong. Unsere kleinen und mittelgroßen Gasturbinen sind ganz besonders gut aufgestellt, wie beispielsweise der Marktführer SGT 800 mit Kapazitäten von ungefähr 50 Megawatt, und die passen sehr gut auf die Marktnachfrage einer dezentralisierten Generation. Wir sehen das ganz besonders in Märkten wie Asien und Lateinamerika. Und meine zweite Message heute ist, dass wir uns natürlich auch weiterhin auf Innovation und unsere Technologieführerschaft konzentrieren und demonstrieren das sehr gut in unseren neuen großen Gasturbinen. Wie Sie wissen, sind wir natürlich Weltmarktführer mit unseren hocheffizienten großen Gasturbinen, wie beispielsweise der aktuellen H-Klasse mit über 350.000 Stunden im Betrieb. Dadurch konnten wir unsere Gasdampfturbineneffizienz von weit über 60% und unsere durchschnittliche Zuverlässigkeit von 99,5% demonstrieren. Wir fangen dieses Jahr an mit einem ersten kommerziellen Projekt, bei dem wir ein Gasdampfkraftwerk aufbauen mit einer Effizienz von 63% und einem weit höheren Energieproduktion. Zusätzlich dazu haben wir natürlich neue Technologien wie Mikrosysteme, 3D-Druck, Digitalisierung und neue Materialien. Wir sind also hier sehr gut auf dem Weg auch zu den 65% Effizienz in den Gasdampfturbinenkraftwerken. Meine dritte und letzte Message heute ist, dass unsere Führungsposition im Bereich Windkraft natürlich nur noch stärker wird mit der Fusion mit Gamesa. Wir sehen im Windkraftbereich ein weiteres Wachstumspotenzial, besonders in traditionellen Märkten wie Europa, den Vereinigten Staaten, Indien und China. Wir sehen natürlich ebenfalls steigende Investitionen im Bereich Onshore-Windkraftanlagen wie im Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und ebenfalls in Schwellenländern wie Marokko und Mexiko. Wir erwarten ebenfalls, dass in Offshore-Märkten dass wir die Offshore-Märkte weiter öffnen in der asiatischen Region. Wir haben ebenfalls große Fortschritte gemacht in unseren Produktionsstätten in Marokko, Cuxhaven und Hull und unsere Technologie und Produkte, die wir in diesen Märkten anbieten. Die Windbranche ist natürlich hat einen sehr, sehr starken Wettbewerb, und hier haben wir uns unseren Zielen in Bezug auf die Stromgestehungskosten verschrieben. Hier sind natürlich neue Produkte sehr wichtig. Im Onshore-Bereich haben wir zwei neue Plattformen entwickelt, um auch weiter unseren führenden Jahresenergieertrag weiter aufrecht zu erhalten. Und im Offshore-Bereich haben wir natürlich weiter unseren Direktantriebstechnologie, und hier wollen wir weiter über 600 Einheiten verkaufen. Last but not least haben wir natürlich auch mit unserem Zusammenschluss im Windkraftbereich mit Gamesa, mit unserer Fusion, einen großartigen Schritt gemacht und einen weiteren großen Meilenstein erreicht. Wir erwarten, dass es weiterhin reibungs- und problemlos abläuft und wir die Fusion in Q3 des Finanzjahres 2017 konsolidieren können. Auf dem Weg in die Zukunft erwarten sagten wir, dass wir weiterhin den Wettbewerb ausgesetzt sind, aber uns hier weiterhin sehr gut positionieren können. Wir sehen einen stabilisierenden Trend und eine leichte Erholung im Öl- und Gasbereich, obwohl natürlich der Markt weiterhin sich den Herausforderungen auf dem politischen und wirtschaftlichen Parkett stellen muss. Wir sehen allerdings auch Chancen, hier eine Kombination dieser beiden Aspekte, also sozusagen unsere Kraftwerkkapazitäten und unsere Führungsposition im Öl- und Gasbereich erfolgreich zusammenzuschließen. Mit dieser Kombination sind wir hervorragend aufgestellt, in diesem Marktbereich weiter unsere Position auszubauen und erwarten deshalb noch mehr Wachstum. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit den Ergebnissen aus Q1. Ich bin ebenfalls sehr sicher, dass wir uns weiter auf schnelle Innovation und Wertschöpfung durch beispielsweise neue Setups mit Gas, mit Gas-to-Power-Anlagen und unsere Fusion mit Gamesa ausbauen können. Und wir werden weiter unser Geschäft in den kommenden Quartalen weiter ausbauen. Damit ein großes Danke. Und jetzt möchte ich an Klaus übergeben.
Ganz herzlichen Dank. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Division Digital Factory hat im ersten Quartal unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Unsere Umsatzsteigerungen wurden im Wesentlichen durch eine sehr hohe Nachfrage in China, einem guten Geschäft in den USA und einer stabilen Nachfrage in Deutschland geprägt. In allen drei Regionen zeigt das Geschäft mit den Kurzzyklern ein deutliches Wachstum. Besonders im China-Geschäft profitieren wir von einem wieder steigenden Bedarf in verschiedenen Industrien, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie. Im letzten Quartal konnten die Business Units Product Lifecycle Management, unsere Softwareeinheit und Factory Automation bedeutende Aufträge gewinnen. Nur zwei Beispiele von vielen. Unsere Softwareeinheit PL hat einen Mehrjahresvertrag mit General Motors im Wert von $100 Millionen für die nächsten Jahre unterzeichnet. Dies, meine Damen und Herren, drückt unsere langjährige Partnerschaft mit General Motors aus und unterstützt General Motors in dem sehr stark umkämpften Wettbewerbsumfeld in der Automobiltechnik mit unserem kompletten Digitalisierungsangebot. Ein weiteres Beispiel kommt aus der Lebensmittelindustrie. Unser Kunde Ferrero baut seine größte Produktionsanlage in Kanada mit unserem Simatic-Automatisierungssystem und mit den dazugehörenden Antriebstechnologien. Und meine Damen und Herren, genau aus dieser starken Position heraus der Automatisierungstechnik treiben wir die Digitalisierung unseres Geschäftes, aber auch der gesamten Industrie voran. Im vergangenen Jahr haben wir diesbezüglich unsere Softwarekompetenz systematisch und kontinuierlich weiter ausgebaut. Basierend auf unserem starken Softwareportfolio, das wir mit UGS vor langen Jahren akquiriert haben, haben wir mit weiteren Zukäufen mit LMS und im letzten Jahr besonders mit CDI Dubco, einem führenden Hersteller für Computer Aided Engineering Software, unsere Software Suite systematisch erweitert und ausgebaut, ganz speziell und spezifisch in dem Umfeld der Simulationssoftware. Und nun mit der geplanten Übernahme von Mentor Graphics, einem sehr etablierten Technologieführer für Design- und Simulationslösungen von elektrischen und elektronischen Systemen, vervollständigen wir nun unser Softwareportfolio. Und damit, meine Damen und Herren, geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, einen digitalen Twin zu erzeugen für Mechanik, für Elektrik und für Software. Und somit erleichtern wir unseren Kunden, geben unseren Kunden die Möglichkeit, intelligente Produkte wie Smartphones oder zukünftig immer mehr Komponenten für das autonome Fahren zu designen, zu entwickeln, zu simulieren und zu produzieren. Und meine Damen und Herren, genau hier liegt der Vorteil, dass man aus der digitalen Welt heraus ein komplettes Produkt simulieren, optimieren, ohne einen Musterbau erstellen kann, dass man das Produkt dann in die Fabrik bringt, die Fabrik auch simuliert und optimiert und damit eine virtuelle Inbetriebnahme nehmen kann. Und damit bringen Sie Flexibilität, und damit bringen Sie Geschwindigkeit in die Prozesse. Und das exakt unterstützen wir mit unserem Portfolio des digitalen Enterprises. Und damit geben wir den Kunden einen Lösungsraum mit den Komponenten und den Produkten zur Verfügung, exakt die gesamte Wertschöpfungskette für Industrie 4.0 zu implementieren. Und das, meine Damen und Herren, gilt ganz besonders für den Mittelstand, aber ganz besonders auch für große globale, in der Welt agierende Unternehmen. Meine Damen und Herren, das Digital Enterprise ist ein Konzept, und dieses Konzept besteht aus der Industriesoftware, das besteht aus der Automatisierung wie unsere Simatic, Sinumeric oder PCS7, das besteht aus den Komponenten für die Kommunikation, das besteht aus den Komponenten für die integrierte IT-Sicherheit, aber im ganz Besonderen mit der Möglichkeit, datenbasierte neue Geschäftsmodelle zu generieren. Und das passiert mit der Plattform MindSphere, was unsere Cloud-Plattform und unser offenes Betriebssystem für das Internet der Dinge ist. Und damit, meine Damen und Herren, geben wir den Kunden die Möglichkeit, aus der Fabrik, aus der Operation heraus die Daten aufzunehmen, daraus eine Optimierung vorzunehmen in Richtung Maintenance, in Richtung Betriebsmittel, in Richtung Ausnutzung der Assets, in Richtung vorausschauende Instandhaltung, aber haben damit auch die Möglichkeit, Flottenmanagement zu betreiben, so wie wir das mit unserer eigenen Flotte im Umfeld der Gasturbinen machen. Besonders freut es uns, dass wir jetzt diese Plattform auch öffnen für Applikationsentwickler außerhalb von Siemens für die gesamte Welt und damit unsere Kunden in der Lage sind, basierend auf dieser Plattform ihre eigenen Applikationen zu schreiben und damit in ganz neue Geschäftsmodelle für ihre Unternehmen einzutreten. Und deswegen, meine Damen und Herren, bin ich fest überzeugt, dass Siemens heute bereits mit dem Digital Enterprise ein komplettes Angebot hat für die Implementierung von Industrie 4.0, für die Produktions- und die Prozessindustrie. Und damit ermöglichen wir unseren Kunden die Transformation in die digitale Welt und treiben damit die Digitalisierung der gesamten Industrie voran. So viel zur Division Digital Factory und damit gebe ich über zu Herrn Dr. Thomas.
Ja, vielen Dank, Klaus. Wir haben in der Tat, wie Joe schon sagte und wie meine Kolleginnen Lisa und Klaus genauer ausführten, einen wirklich starken Start in das neue Geschäftsjahr hingelegt. In den finanziellen Eckdaten sieht das wie folgt aus. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 3% auf 19,1 Milliarde an. Wir bleiben also weiterhin auf Wachstumskurs. Dabei profitierten wir auch von einer Belebung im kurzzyklischen Geschäft. Das Book-to-Bill-Verhältnis, also das Verhältnis zwischen Auftragseingang und Umsatz, lag erneut über 1 auf gesunden 1,02-Niveau. Der Auftragseingang verringerte sich allerdings auf vergleichbarer Basis um 14% auf 19,6 Milliarden Euro, was vor allem auf Basiseffekte aus dem Vorjahresquartal zurückzuführen ist, in dem mehr Großaufträge gebucht werden konnten. Mit einem auch qualitativ starken Auftragsbestand von 115 Milliarden Euro können wir auch weiterhin auf einer guten Basis aufsetzen. Und wir haben bereits bekannt gegeben, auch im laufenden Quartal einige bedeutsame Großaufträge verbucht haben zu können, wie zum Beispiel ein Kraftwerksprojekt in Thailand. Außerordentlich stark war die Gewinn- und Margenentwicklung. Das zeigt sich operativ vor allen Dingen an der deutlich gestiegenen Bruttoergebnismarge von 31,4%. Die Ergebnismarge des industriellen Geschäfts stieg signifikant um 260 Basispunkte auf 13%. Dabei verzeichneten fast alle Divisionen dank einer starken operativen Leistung eine höhere Profitabilität. 90 Basispunkte der Margenverbesserung stammen aus einem Sonderertrag in Höhe von 172 Millionen Euro unseres IK-Geschäfts, das wir in das Joint Venture mit Valeo eingebracht haben. Dieser Einbringungsgewinn wurde in der Division Digital Factory ausgewiesen, wo auch das IK-Geschäft seine Heimat hatte. Wie Sie wissen, fand das Closing für unser Joint Venture Valeo Siemens e-Automotive bereits im vergangenen Dezember statt. Dieses neue Unternehmen wird sich zu einem weltweit führenden Anbieter auf einem stark wachsenden Elektromobilitätsmarkt entwickeln. 8 von 9 Divisionen sind auch im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres im oder in einem Fall ganz dicht am Zielkorridor unserer Margenvorgaben. Aber auch die Division Process, Industries and Drives machte gute Fortschritte. Der Free Cash Flow verbesserte sich signifikant auf 714 Millionen Euro, ein positiver Swing im Vorjahresvergleich von 1,4 Milliarden. Anders als in den Vorjahren war der Anstieg des Umlaufvermögens im ersten Quartal nur sehr moderat. Gerade im Bereich der Forderungen und Anzahlungen konnten wir uns im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Beim Gewinn nach Steuern wirkten auch einige Themen außerhalb des industriellen Geschäfts. Insbesondere haben wir von der Zinsentwicklung profitiert, was sich auch in der Bewertung langfristiger Rückstellungen positiv bemerkbar gemacht hat. Zusätzlich konnten wir Vorsorgen im Zusammenhang mit früheren Portfoliomaßnahmen durch den Wegfall der entsprechenden Risiken reduzieren. Diese Effekte wurden partiell kompensiert durch eine leicht höhere Steuerquote und niedrigere positive Effekte aus den nicht fortgeführten Aktivitäten im Vergleich zum Vorjahresquartal. Lassen Sie mich nun einen Blick auf die Entwicklungen in unseren einzelnen Divisionen werfen. Lisa Davis ist ja schon ausführlich auf die Energiegeschäfte eingegangen. Daher nur kurz, das Marktumfeld für die Division Power and Gas bleibt herausfordernd. Wir müssen um jeden Auftrag kämpfen. Der Preisdruck ist groß. Insgesamt konnten wir dennoch im ersten Quartal 11 Aufträge für große Gasturbinen buchen und 12 große Gasturbinen ausliefern. Auf vergleichbarer Basis erzielte die Division ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 7% gegenüber dem Vorjahresquartal. Wie von Lisa schon angedeutet, beim Auftragseingang verzeichnete PG einen deutlichen Rückgang. Das hat zum großen Teil mit einem außerordentlich hohen Vorjahresniveau aufgrund der Ägyptenaufträge zu tun, deren erste Tranche wir im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016 verbucht hatten. Dank der nachhaltigen Verbesserungen in der Projektabwicklung und einer höheren Profitabilität des Servicegeschäfts stieg die Marge auf 11,8%. Nun zu Windpower. Die Division ist sehr gut vorbereitet auf den geplanten Zusammenschluss mit dem spanischen Unternehmen Gamesa. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag über 1, getrieben durch einen Offshore-Auftrag aus Belgien über mehr als 700 Millionen Euro. Vor allem das Offshore-Geschäft in Europa trug das Umsatzwachstum. Profitabilität lag am oberen Ende des Margenbands. Die Division Energy Management entwickelt sich weiter vielversprechend und zeigte moderates Umsatzwachstum. Die Profitabilität lag mit 6,7% dicht am Margenkorridor und wurde getrieben vom Produktgeschäft bei der Hochspannung und vom Lösungsgeschäft bei der Übertragungstechnik. Die Division Building Technologies macht uns weiterhin große Freude. Das Team macht einen wirklich exzellenten Job. Umsatzwachstum und eine starke, verbesserte Profitabilität gehen hier Hand in Hand. Das Wachstum beim Auftragseingang hatte seinen Schwerpunkt in zweistelligen Zuwachsraten in den USA, Asien und Australien. Klaus Helmrich ging ja schon umfangreich auf die Division Digital Factory ein. Die DF, wie wir sie nennen, zeigte in der Tat eine beeindruckende operative Performance. Über den darüber hinausgehenden positiven Sondereffekt aus der Einbringung des IK-Geschäfts bei Valeo hatte ich ja schon gesprochen. Umsatz und Auftragseingang wuchsen auf breiter Basis über alle Regionen hinweg, mit deutlich zweistelligem Wachstum in China, vor allem im kurzzyklischen Geschäft der Division. Das Geschäft mit PLM-Software zeigte klares Wachstum beim Auftragseingang auf vergleichbarer Basis und profitierte auf nominaler Basis von der Integration unseres Zukaufs von CD Adapco. Die Division Process Industries and Drives konnte starke Auftragseingänge bei Windkraftkomponenten verzeichnen. Weiterhin überwog jedoch die schwache Nachfrage in den rohstoffnahen Industrien. Die Profitabilität konnte dennoch weiter stabilisiert werden. Die PD setzt seine strukturellen Anpassungen wie geplant fort. Nun zur Division Mobility. Mobility hatte erneut ein starkes Quartal dank der konsequenten Abarbeitung von Aufträgen. Mobility konnte einige Großaufträge buchen, wie zum Beispiel für Nahverkehrszüge in Österreich und für den US-Kunden San Diego Metropolitan Transit. Den rückläufigen Umsatz haben wir erwartet, da er sich vor allem aus der planmäßigen Abarbeitung großer Bahnprojekte und den damit zum Teil verbundenen zeitlichen Verschiebungen bei der Umsatzlegung in diesem Geschäft ergibt. Trotz des niedrigeren Umsatzes konnte durch solide Projektabwicklung die Profitabilität jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau gehalten werden. Wir erwarten, dass Mobility in den verbleibenden Quartalen des Geschäftsjahres 2017 ein deutliches Wachstum im Geschäftsvolumen erzielen wird. Zu guter Letzt die Healthineers, die sehr gut in dieses Geschäftsjahr gestartet sind. Der Auftragseingang wuchs moderat um 4% auf vergleichbarer Basis, getrieben von starkem Wachstum in der Region Asien-Australien, in China und Indien sogar zweistellig. In den USA und Europa zeigten die Healthineers moderate Zuwächse. Das Geschäft mit der diagnostischen Bildgebung war wichtigster Umsatztreiber, wobei wir Verbesserungen der Profitabilität im gesamten Healthineers-Geschäft verzeichnen konnten. Wie Sie wissen, will Siemens der Gesundheitstechnik noch mehr Flexibilität für die Umsetzung ihrer Wachstumspläne geben und bereite die Börsennotierung der Healthineers vor. Wir halten Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden und informieren Sie selbstverständlich, sobald es hierzu etwas Neues zu verkünden gibt. Meine Damen und Herren, zum Schluss der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Aufgrund des zunehmend komplexen geopolitischen Umfelds gehen wir weiterhin vom Gegenwind für das Wirtschaftswachstum und das Investitionsklima an unseren Märkten auf. Daher erwarten wir weiterhin ein geringes Wachstum der Umsatzerlöse, bereinigt um Währungs- und Rechnungs- und Portfolioeffekte. Ferner erwarten wir weiterhin mit einem über den Umsatzerlösen liegenden Auftragseingang eine Book-to-Bill-Ratio von über 1. Nach einem starken Geschäftsjahresauftakt im ersten Quartal heben wir unsere bisherige Erwartung für das Ergebnis im Geschäftsjahr 2017 an. Wie Joe schon sagte, heben wir unsere Erwartung für die Ergebnismarge für unser industrielles Geschäft von bislang 10,5 bis 11,5% auf 11 bis 12% an. Ferner heben wir unsere Erwartung für das unverwässerte Ergebnis je Aktie für den Gewinn nach Steuern von der bisherigen Bandbreite von 6,80 Euro bis 7,20 Euro auf eine Bandbreite von 7,20 Euro bis 7,70 Euro an. Dieser Ausblick beruht auf der Annahme, dass die Stabilisierung des Marktumfelds unserer hochmarschigen, kurzzyklischen Geschäfte anhält. Außerdem sind von diesem Ausblick Belastungen aus rechtlichen und regulatorischen Themen sowie potenzielle Belastungen auch in Verbindung mit den ausstehenden Portfolioangelegenheiten ausgenommen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns jetzt auf Ihre Fragen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Thomas. Wenn Sie eine Frage haben, dann wäre es nett, dass Sie mir ein Zeichen geben, damit wir das entsprechend koordinieren können. Und bitte warten Sie auf jeden Fall aufs Mikrofon, sonst haben die Kollegen, die uns übers Internet zuhören, keine Chance, Ihre Frage zu verstehen. Die erste Frage bitte an Herrn Köhn.
Guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Was macht Sie so zuversichtlich, im Auftragseingang ein Book-to-Bill von über 1 zu bekommen? Der Einbruch ist ja recht stark und Sie haben ja eben selber die Argumente aufgezeichnet, dass die Welt ja nun nicht gerade besonders harmonisch ist und wir sind gerade erst am Anfang des Jahres. Es ist ziemlich viel Importerabilien zu berücksichtigen. Was haben Sie da in der Pipeline? Sind Sie so sicher, dass Sie jetzt im zweiten Quartal schon die bombigen Aufträge einbuchen können, dass Sie bunkern können? Und dann natürlich die zweite Frage, Herr Käser, Sie haben es selber angespielt, make Siemens great again. Man kann ja auch Siemens durch Amerika ersetzen. Wie stellen Sie sich auf diese Unsicherheiten in Amerika ein? Ist der größte Markt? Sie sind großer Arbeitgeber da. Gibt es irgendwelche Szenarien, die Sie vorbereiten? Weil Sie können ja streng genommen, was wir in den letzten 10 Tagen gesehen haben, in den USA doch gar nicht mehr planen.
Ja, Herr Köhn, vielen Dank für zwei, wie ich glaube, interessante Fragen. Wenn Sie erlauben, beginne ich mit Ihrer ersten Frage nach der Book-to-Bill-Ratio und was uns die Zuversicht gibt. Sie können sich sicher gut vorstellen, dass wir vor Verlautbarungen dieser Art uns wirklich alles ganz genau ansehen. Das haben wir auch letzte Woche wieder getan. Wir haben mit allen Divisionen intensiv deren Funnel, wie man das nennt, also die Pipeline anstehender Projektvergaben angeschaut. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch bereits im zweiten Quartal eine deutliche Veränderung des Bilds sehen werden in den Projektgeschäften. Sie haben zu Recht festgestellt, mit dem Start von -14% Auftragseingang gegen Vorjahresquartal schlägt sich das nicht von selbst vor. Deshalb auch die besonders intensive Analyse. Was uns aber ganz wichtig ist, Herr Köhn, ist, dass wir niemals zugunsten einer günstigeren zeitlichen Landschaft von Auftragsvergaben auch nur ein Jota an Marge opfern würden oder zusätzliche Risiken, und sei es nur in der vertraglichen Gestaltung, die noch nicht abgeschlossen ist, in unsere Bücher nehmen möchten. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass es einen hohen Wert für dieses Unternehmen darstellt, gerade im Projektgeschäft alle Risiken, die erkennbar sind, rechtzeitig zu identifizieren und auf dem Kurs niedriger Projektbelastungen, die uns ja auch in diesem ersten Quartal wieder gelungen sind, mit faktisch Netto Null voranzuschreiten.
Ja, vielen Dank. Ich meine, wir sehen natürlich auch die minus 14% im Q1, und das Q4 war ja auch schon etwas schwächer im Auftragseingang. Aber man muss dazu wissen, es ist ja oft auch so, dass man Ausschreibungen gewinnt. Und zumindest wir buchen dann nicht gleich den Auftragseingang, sondern verhandeln zunächst einmal den Vertrag. Und dann wird der Auftragseingang gebucht. Insofern kann man zuverlässig davon ausgehen, dass das laufende Quartal, also das Q2, wie Sie es nennen, gebunkert wird. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Jetzt zu Amerika. Ich meine, kann man da noch planen? Es wird in letzter Zeit gar nicht mehr darüber gesprochen, dass es auch noch Kunden gibt. Und wir konzentrieren uns natürlich auf unsere Kunden, wenn es darum geht, zu planen, welche Produkte und Leistungen wir dort auch anbieten. Und das sollte man nicht ganz vergessen, dass wir eine sehr starke Kundenbeziehung haben. Man sollte auch, glaube ich, nicht Besonnenheit mit, wie hat es jetzt einer kürzlich geschrieben, Unterwürfigkeitsgesten verwechseln. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Wenn wir heute uns nur auf die Fakten konzentrieren, einfach nur die Fakten konzentrieren, dann haben wir in Amerika mehr als 50.000 Kolleginnen und Kollegen, die für Siemens arbeiten. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten davon auch amerikanische Staatsbürger sind. Das werden noch deutlich mehr werden mit der Akquisition von Mentor Graphics, die übrigens morgen in einer außerordentlichen Hauptversammlung von Mentor Graphics beschlossen wird. Und es gibt Hinweise, dass die auch so beschlossen wird, wie wir das gerne sehen. Wir haben mehr als 60 Fabriken in Amerika, machen mehr als 22 Milliarden Umsatz und exportieren etwa 6 Milliarden Dollar. Wir sind sogar, das glaubt man gar nicht, aber das stimmt wirklich, wir sind sogar Nettoexporter in die Welt hinein. Wir bauen neue Fabriken. Wir haben gerade in der Nähe von Boston angekündigt, dass wir eine große neue Fabrik für die Diagnostik bauen, wo wir das ausbauen, was wir schon haben. Das war übrigens vor der Ernennung neuer Amtsträger. Wir haben in den letzten 10 Jahren mehr als 30 Milliarden Dollar dort investiert. Und wir haben, das glaubt man auch gar nicht, weil man das da drüben gar nicht so gewohnt ist, wir haben in den letzten Jahren 2 Milliarden Dollar Steuern bezahlt. Von 14 bis 16 mit einer Steuerquote von 35%. Ich weiß gar nicht, wie viele Unternehmen im S&P 500 solche Steuerquoten haben. Typischerweise findet man sich da ja in Irland wieder. Also wenn man nur auf die Firmen und auf die Dinge guckt, auf die Fakten, dann meine ich, sind wir eigentlich sehr zuverlässig aufgestellt und bringen einen Beitrag für die Gesellschaft, aber vor allem für unsere Kunden. Und auf die gucken wir in allererster Linie. Nun ist es allerdings so, und das muss man schon sagen, dass sich ja die deutsche Sprache jetzt auch ein neues Wort angeeignet hat. Das ist postfaktisch. Also es gibt jetzt faktisch und postfaktisch, und es gibt vor allem seit Neuem den Begriff der Alternative Facts. Jetzt wissen wir nicht so genau, was das ist. Bis dahin verlassen wir uns auf die Fakten und auf unsere Kunden. Aber es sorgt uns schon, es sorgt mich persönlich und es sorgt uns das Unternehmen, dass wir Töne hören, die bisher zu unserer Wahrnehmung dieses Landes nicht passten. Wenn ich an Amerika denke, und ich war selbst über 5 Jahre dort, sehr willkommen gewesen dort, dass man dann eben einfach sich überlegt, passt das noch zu diesem Land? Das Land ist für Freiheit, für Freizügigkeit, für Offenheit bekannt. Und ich meine, Amerika ist ja, um das nochmal neuhochdeutsch zu formulieren, ist ja great geworden durch die Immigranten. Ich habe noch nicht gesehen, dass ein Indianer amerikanischer Präsident geworden ist. Also das Land hat eine Tradition der Offenheit, der Freiheit, der Immigration, der Integration von Religion, von Geschlecht, von Rasse und Freizügigkeit. Insofern wäre das wirklich sehr, sehr schade, wenn man genau das, was ein Land, eine Gesellschaft, eine Nation auch auszeichnet in der Welt, ihm auch Ansehen gibt. Wenn man das aufgeben würde, nur weil man sonst eigentlich keine Vorstellung davon hat, dass man eine Sicherheit für ein Land garantiert. Das ist ja ein eine zuverlässige, eine verständliche Bewegung, dass man sein Land sicher haben will. Aber ob man da gleich jetzt alle oder bestimmte Rassen und Menschen ausgrenzen muss oder sogar eine Mauer bauen, also das weiß ich auch nicht. Vielleicht sind wir Deutsche da ein bisschen empfindlich mit Mauern und Rassen. Aber ich glaube, wenn es einen Rat geben dürfte, und ich weiß, es gibt nichts Schlimmeres als ungefragte Ratschläge, aber es ist oft ganz gut, sich darauf zu besinnen, wo man herkommt, welche Wurzeln man hat und was ein Land und ein Menschen und eine Bevölkerung ausmacht. Soweit ich weiß, ist auch der amerikanische Präsident, zumindest von seinen Vorfahren her, nicht immer Amerikaner gewesen. Es gibt also sehr viele Hinweise, dass man eigentlich auch gut beraten wäre, diese Weltoffenheit auch zu zeigen, sie zu dokumentieren und sie zu leben. Und natürlich verstehe ich, dass wenn man einen schlechten Deal gemacht hat, dann muss man sehen, ob man den korrigieren kann. Aber unsere Kunden kaufen unsere Produkte doch nicht, weil sie in Deutschland produziert worden sind. Sie kaufen sie, weil sie sie gut finden. Weil sie eine freiwillige Kaufentscheidung treffen für Autos, für Turbinen, für Produkte aus aller Welt. Und ich weiß gar nicht, wenn ich Kunde wäre, müsste dann künftig 25% oder 35% mehr bezahlen und hätte damit einen Wettbewerbsnachteil. Weiß auch nicht, wie ich damit umgehen würde. Also insofern gibt es da, glaube ich, sehr viele Dinge, die man ganzheitlich berücksichtigen wird. Und ich hoffe, dass man das über der Zeit auch noch findet. Man muss ja, ich habe es ja öffentlich auch schon gesagt, natürlich hat der neue amerikanische Präsident eine Art, die anders ist, als man sie bisher von Präsidenten gewohnt ist. Aber er hat natürlich auch einen sehr guten Beraterstab. Menschen, die mit globalen Geschäften zu tun haben, die wissen, wie globale Geschäfte gehen. Ginni Rometty von der IBM, Mary Barra von GM. Ich könnte die alle aufzählen. Ich kenne Rex Tillerson sehr gut, der ehemalige Chef der Exxon, mit dem natürlich sehr viel zu tun haben. Ich meine, es gibt kein Land der Welt, wo es irgendwo einen Tropfen Öl gibt, wo Herr Tillerson nicht schon mit Staatspräsidenten, mit Politik, mit der Gesellschaft dort gesprochen hat und Dinge nach vorne gebracht hat. Also ich meine, wenn man das so sieht, und wir sagen ja auch bei uns im Unternehmen, nobody's perfect, but a team can be. Wenn man ein gutes Team hat, das hilft einem manchmal auch, über Dinge hinwegzukommen, die man vielleicht selber nicht so am Anfang gleich sieht. Also mir geht es zumindest bei uns im Unternehmen so. Und Sie sehen ja, wo das auch hinführt, wenn man ein gutes Team hat. Also es sorgt uns, dass so viel darüber gesprochen wird. Es sorgt uns, was wir sehen. Aber wir hoffen auch, dass dieses großartige Land auch wieder sich rückbesinnt auf das, was es wirklich groß gemacht hat. Und mehr, glaube ich, kann man dazu nicht sagen. Übrigens ist es ja tatsächlich auch so, dass es noch viele andere Länder der Welt gibt, die unsere Produkte gerne kaufen. Denken Sie an China, der Mittlere Osten, Europa, Deutschland, allem voran. Also ich meine, wir gucken auf Amerika, es ist uns wichtig. Wie gesagt, wir haben 60.000 Menschen dort. Und diese 60.000 Menschen werden wir in jeder Weise schützen. Das ist unsere Aufgabe überall in der Welt. Ja, mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen.
Herr Flemming hatte eine Frage, Herr Höppner auch und Herr Hegmann. Vielleicht lassen wir das Mikrofon dann gleich in der Reihe.
Danke. Zwei Fragen. Herr Thomas, Sie sagten, zur Börsennotierung von der Medizintechnik werde man was verkünden, wenn es etwas Neues gäbe. Woran liegt es denn, dass es noch nichts Neues gibt? Immerhin haben Sie das Projekt vor 3 Monaten angekündigt. Und die zweite Frage an Frau Davis. You talked about the more cautious stance of the market to the traditional power plant business.
Markt in Do der traditionellen Energieerzeugungsbranche gesprochen. Können Sie uns dazu noch etwas mehr sagen?
Ja, Herr Flemming, Sie haben mich richtig zitiert. Es ist natürlich so, wir haben ein großes Verständnis für das große Interesse, weil es ja auch ein wichtiger Vorgang ist, den wir übrigens schon 2014 im Mai de facto mit der Präsentation von Vision 2020 angekündigt hatten. Wir haben gesagt, wir wollen eine Company in der Company so aufstellen, dass sie den spezifischen Marktgegebenheiten am besten gerecht werden kann.
Wir haben damals darüber gesprochen, dass wir Veränderungen im marktlichen, aber auch im technologischen Umfeld für die Relevanz dieses Geschäfts in deren Endmärkten beobachten und Handlungsfähigkeit haben möchten. Und das Gleiche gilt weiterhin. Sie wissen, dass solche Prozesse und vor allen Dingen die unterschiedlichen Ausprägungsformen, mit der man eine Börsennotierung anstreben und umsetzen kann, gewisse Zeit brauchen. Ich kann Ihnen zum heutigen Zeitpunkt versichern, dass all diese Prozesse, die im Sinn von Vorleistungen zu verstehen sind, voll auf der Zeitachse liegen, die wir uns vorstellen, sodass diese Handlungsfähigkeit, die wir in der Absicht verfolgen, auch weiterhin voll gegeben ist. Aus unserer Sicht macht es natürlich wenig Sinn, Sie bei jedem Event immer wieder darüber zu informieren, dass wir on track sind. Und deshalb hatte ich in meinen Ausführungen gesagt, wir kommen, wenn Sie so wollen, proaktiv auf Sie zu, wenn es Neuigkeiten gibt, um Ihnen auf dem Wege auch ein bisschen zu ersparen, Fragen zu stellen, die wir zu dem Zeitpunkt nicht spezifischer beantworten können.
Sieht denn die Zeitachse, die Sie haben, vor der Börsennotierung im laufenden Jahr oder eher im nächsten Jahr?
Das werden wir Ihnen sagen, wenn wir das festgelegt haben.
So to the question about capacities
now, in our energy businesses. Nun also zum Bezug auf unseren Energiebereich und die Kapazitäten, da haben wir natürlich in den letzten Jahren bereits viele Schritte unternommen, die Kapazitäten an einen sich veränderten Markt anzupassen. Wir haben natürlich hier auch ein sich verbessertes Geschäft und müssen uns immer auf den neuen Markt einstellen. Und das wird uns natürlich auch den Weg in die Zukunft begleiten. Gleichzeitig, und Ralf hatte das auch bereits erwähnt, wir kämpfen natürlich um jeden Auftrag. Das heißt, wir machen wirklich alles, um unseren Auftragseingang, unseren Marktanteil, unser Geschäft weiter wachsen zu lassen, um einfach dort ja, uns noch besser zu positionieren. Also wir kämpfen wirklich um jeden Auftrag.
Guten Morgen. Ich hätte auch zwei Fragen. Eine an den Herrn Käser. Auch angesichts der guten Zahlen wird heute sicher wieder die Frage kommen, ob Sie Ihren Vertrag verlängern möchten. Das könnte ja im Sommer anstehen. Der Aufsichtsratsvorsitz ist jetzt geklärt. Können Sie was dazu sagen, ob Sie weitermachen möchten? Und die zweite Frage an den Herrn Thomas. Das Verschuldungsziel von 1,0 gilt es sozusagen auch in so Zeiten, wo man viel investiert und Mentor Graphics kommt jetzt, gilt es weiterhin? Und was bedeutet das für dieses Geschäftsjahr? Danke.
Ja. Dann darf ich vielleicht mit Ihrer zweiten Frage gleich beginnen. Natürlich gilt dieses Verschuldungsziel, genau wie alle anderen unsere Eckdaten und finanziellen Zielsetzungen, die wir uns gegeben haben, nicht nur für ein Quartal oder für ein Jahr, sondern für die gesamte unternehmensstrategische Ausrichtung. Ich hatte, glaube ich, auch schon mehrfach erläutert, dass das nicht eine Zahl ist, die wir uns ausgedacht haben, sondern dass die sehr eng verbunden ist mit dem guten Rating, das wir weiter behalten werden. Dieses Rating steht für als Stellvertretung für eine grundsolide Finanzpolitik des Hauses, die seit vielen Jahrzehnten, glaube ich, erfolgreich gepflegt wird und die bei uns intern, sowohl im Vorstand als auch in den Führungsgremien, eine extrem hohe Wertschätzung erfährt. Es kann natürlich sein, auch das hat man schon mal besprochen, dass das in einem einzelnen Quartal mal über die Eins hinausrutschen kann, genau wie es in vielen Quartalen, wie auch in diesem schon passiert ist, dass er deutlich unter Eins lag. Unser Ziel ist, über den gesamten Zyklus unserer Geschäftsentwicklung hinweg dieses Verschuldungsniveau aufrechtzuerhalten auf einem Niveau kleiner gleich Eins.
Das heißt, es muss was passieren in diesem Jahr.
Ja, also im Augenblick sind Sie hoffentlich mit den 0,7 zufrieden, die wir haben. Wenn wir weiterhin, wovon wir ausgehen, so erfolgreich unser Asset Management vorantreiben. Also ich hoffe, Sie waren genauso positiv angetan wie ich, als ich mir die 700 Millionen positiven Free Cash Flow im ersten Quartal angeguckt habe, habe ich mir erstmal die Augen gerieben, weil es bis 2011 zurückreichend niemals einen positiven Cash Flow im ersten Quartal gab. Wir haben uns dann genau angesehen, woran das liegt. Wir haben eine starke Innenfinanzierungskraft im Haus. Wir haben mit den akquirierten Softwareunternehmen Einheiten zu unserem Portfolio hinzugefügt, die sehr starke Cashflow-Generierungskräfte haben. Sie werden jetzt zu Recht sagen, hatten ja auch ein ordentliches Preisschild. Ja, das eine hat mit dem anderen zu tun. Und wir sind darüber hinaus ja in einer wirklich günstigen Situation, uns nahezu zu jedem Zeitpunkt in jedem Kapitalmarkt der Welt gegebenenfalls auch Mittel zu verschaffen, wenn das erforderlich wäre und das auf einem Niveau auszubalancieren, dass die Nebenbedingungen dieses Net, also diese Verschuldungsgrad, wie Sie das genannt haben, auf dem Niveau zu halten, das unser Rating absichert. Also mir wird da überhaupt nicht bang.
Ja, zur anderen Frage. Zunächst freuen wir uns natürlich sehr ich glaube, der ganze Vorstand, oder darf ich das sagen?
Wo?
Das weiß ich noch gar nicht, was es uns geht.
Aber freuen darf man sich über das
Verfahren. Freuen wir uns alle ziemlich im Vorstand, dass Herr Snabe auch jetzt vorgeschlagen ist, für nächstes Jahr gewählt zu werden. Wir halten es auch für eine sehr langfristige und gute Planung, dass man da auch Klarheit hat. Wenn Sie wissen ja, dass ich mich seinerzeit sehr eingesetzt habe dafür, dass Herr Snabe sich dem Aufsichtsrat anschließt, weil natürlich da sehr viele Fähigkeiten und Fertigkeiten auf eine Person vereint sind. Darüber freuen wir uns jetzt erstmal und wir arbeiten jetzt einfach weiter. Und dann wird sich zeigen, wie sich die Zukunft entwickelt.
Herr Käser, ich habe auch noch mal eine Frage zum neuen US-Präsidenten. Sie haben ja ein paar gesellschaftspolitische Anmerkungen gemacht und gesagt, dass sich Siemens auf seine Kunden konzentrieren muss. Die USA gehören aber auch zu den Großkunden von Siemens in den USA, einige Behörden und das Militär und so weiter. Erwarten Sie denn durch den neuen US-Präsidenten einen möglichen Auftragsschub, weil Trump gesagt hat, er will Infrastrukturprojekte ausbauen. Also könnte hier auch ein positives Moment durch Trump kommen?
Also das ist ja, sagen wir so, das Land ist ja bekannt für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und wenn es so bleibt, dann gibt es natürlich auch Chancen, das ist immer so. Und wie gesagt, ich möchte da nicht spekulieren. Ich glaube, ich habe mich ausführlich geäußert über verschiedene Aspekte des Landes und seiner im Übrigen ja demokratisch gewählten Amtsträger. Ich meine, das sollte man auch nicht ganz vergessen und schon auch das Amt respektieren. Wir bauen ja keine Kampfflugzeuge, also insofern muss man nicht immer gleich die Kosten senken, bevor es ausgesprochen ist. Aber wir haben die Möglichkeiten, dem Land zu helfen in der Infrastruktur, wir haben die Möglichkeiten, dem Land zu helfen in einer modernen Energieversorgung. Wir werden mit Siemens Gamesa das weltgrößte und ehrlich gesagt auch das weltbeste erneuerbare Energieunternehmen formen. Der Klimawandel existiert, ob man das jetzt nun für eine Machenschaft der Chinesen hält oder nicht. Er ist faktisch da. Und das ist eben auch so eine Geschichte mit den Fakten. Wir haben die Möglichkeiten, dort zu helfen. Wir haben die Ressourcen dort, wir haben die Innovation. Wir haben im Jahr mehr als 1 Milliarde F&E-Kosten oder Aufwendungen im Land. Wir haben kluge Köpfe. Wir können im Übrigen auch den Unternehmen dort mit der industriellen Digitalisierung helfen, obwohl sie ja selbst so viele Unternehmen haben, die das immer wieder proklamieren. Wir haben gerade jetzt einen Auftrag gewonnen von General Motors über 100 Millionen Dollar für die Digitalisierung des größten Automobilbauers im Land. Also irgendwas müssen wir schon können, sonst käme es alles nicht. Aber wie gesagt, die Kunden sind wichtig. Darauf konzentrieren wir uns und der Rest wird sich finden.
Die nächste Frage geht an Herrn Sachgau und danach Herr Fromm.
Hallo, guten Morgen. Ich habe eine Frage an Herrn Käser und eine an Ms. Davis. Ich fange mit Frau Davis an. Ms. Davis, you talked about current uncertainties.
Frau Davis, Sie haben ja über bestimmte Unsicherheiten auf dem politischen Parkett gesprochen. Normalerweise wäre das natürlich eine bestimmte Tatsache, aber das könnte jetzt natürlich einiges bedeuten, was Sie da jetzt ansprechen. Meinen Sie jetzt den Brexit? Meinen Sie den Präsidenten? Könnten Sie da so ganz kurz spezifizieren, welches bestimmte Element auf dem politischen Parkett Sie aktuell am meisten beunruhigt, auf welches Sie das größte Augenmerk legen?
Die Zahlen von Health and Years sind heute wichtig, nicht nur, weil das Geschäft wichtig ist, aber auch, weil Sie planen, das Geschäft zu listen. Sind Sie zufrieden mit den Zahlen, nicht nur bezüglich auf das Geschäft selber, sondern weil die Zahlen jetzt auch wichtig für Investoren sind? Also sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen von Health and Years in diesem Weg?
Do we go first?
Sure.
Okay. So to talk a bit about political uncertainties.
Ja, also ein bisschen über die politische Unsicherheit. Das war ja die Frage, wenn wir uns nun die verschiedenen Geschäftssparten ansehen, ob das jetzt die normalen Kraftwerke sind, Öl und Gas oder die erneuerbaren Energien, da gibt es natürlich sehr, sehr viel Unsicherheit in all diesen Gebieten. Die traditionellen Kraftwerke, da hatte ich ja erwähnt, dass wir uns neue Geschäftsmodelle ansehen, neue Wertschöpfungsmöglichkeiten in der Wertschöpfungskette dieser traditionellen Kraftwerke. Diese Unsicherheiten, die wir sehen, sind sich verändernde regulatorische Aspekte, umweltregulatorische Elemente und natürlich auch, was beispielsweise mit sauberen Kraftwerken und grünen Kraftwerken passiert. Also es gibt ja aktuell viel Umbruch, viel Veränderung in diesem Markt, nicht nur in den Vereinigten Staaten, aber auch generell auf der gesamten Welt. Wenn wir uns Öl und Gas ansehen, gibt es dort ebenfalls sehr viele Veränderungen. Da gibt es natürlich auch einen Vertrag zwischen OPEC und Nicht-OPEC, um den Markt auszubalancieren. Wie sich das nun in die Zukunft übertragen wird, hat natürlich einen maßgeblichen Einfluss auf die Stabilisierung und hoffentlich natürlich das Wachstum unseres Geschäfts 2018 und 2019. Auch im Bereich erneuerbare Energien sehen wir oder haben wir in den letzten Jahren viele neue Schritte gesehen und dadurch können sich die erneuerbaren Energien aktuell wirklich mit den fossilen Kraftstoffen messen, aber da hängt es natürlich ebenfalls immer von verschiedenen Zahlungen ab, die wir erhalten können als Unterstützung und das hängt natürlich ebenfalls mit dem Wachstum zusammen. Also das sind verschiedene Geschäftsteile auf der gesamten Welt. Das sind natürlich alles Unsicherheiten, aber auch alles Möglichkeiten, die wir wahrnehmen können.
Ja, an Healthcare, bist du zufrieden?
Ja.
Da bin ich auch zufrieden.
Ich bin zufrieden.
Also, aber ernsthaft natürlich. Schauen Sie, wir hatten damals im Mai 2014 gesagt, dass wir die Gesundheitstechnik im Unternehmen verselbstständigen, wegen verschiedener Vertriebskanäle. Technologien sind anders, wir geben einen starken Fokus. Wir hatten dann fast ein Jahr damit verbracht, das Unternehmen auch selbstständig zu stellen, neuhochdeutschen Carve-out genannt. Dann gab es ein Jahr, wo man sich auch wirklich operativ gut konsolidiert hat. Das war jetzt 2016, wenn Sie die Zahlen ansehen, auch das erste Quartal 2017. Dann meine ich, kann man aufgrund einfach dieser Zahlen sehen, dass sich die Gesundheitstechnik bei Siemens gut entwickelt hat. Und insofern, glaube ich, kann man mit dem Fortschritt zufrieden sein. Und der Grund, warum wir eben auch angekündigt haben, dass wir jetzt das Nächste tun, was wir gesagt haben, dass wir tun, war ja auch nicht, weil wir den Kapitalmarkt damit betören wollten oder beeindrucken wollten, sondern es gibt ja auch Kunden und es gibt Mitarbeiter. Und es ist wichtig, dass die Kunden verstehen, wo es lang geht, dass sie wissen, dass die Gesundheitstechnik bei Siemens ein verlässlicher Partner ist, dass wir das Gesundheitsgeschäft bei Siemens stärken und ausbauen werden, dass wir die Relevanz der Gesundheitstechnikanbieter im Krankenhaus verstärken und damit einen Kundennutzen bieten. Das ist ja die Intention des Ganzen. Und das ist uns gut gelungen. Und die Mitarbeiter sollen auch wissen, wo es lang geht, damit sie bei der Sache sind und nicht ständig in den Fluren gucken oder nach München gucken, in den Wittelsbacher Platz, was denn gerade wieder alles an Gerüchten neu ist. Das ist wichtig, dass die Menschen verstehen, was wir tun. Und deshalb haben wir gesagt, wir werden das jetzt angehen. Da gibt es eine ganze Menge schon von Dingen, Herr Flemich, die wir natürlich geklärt haben, an denen wir arbeiten. Und wenn man Dinge noch nicht sagt, heißt das ja noch nicht, dass man es nicht weiß. Das ist ja üblicherweise die richtige Reihenfolge. Und wir arbeiten einfach weiter. Wie ich schon sagte, bescheiden, konzentriert, überlegt. Es ist ja nicht immer alles monokausal. Da gibt es verschiedene Aspekte, die variabel sind. Und ich freue mich, was ich sehe. Das Management-Team macht einen guten Job. Der Name, der ist gewöhnungsbedürftig. Die Party war schlecht, aber das haben wir auch gesagt, dass die nicht gut war. Aber die Leistungen sind ziemlich gut. Und in diesem offenen Dialog werden wir auch weiter mit den Gesundheitstechnik führen. Und ich bin mir sicher, dass wir da zu einem guten, wirklich guten nächsten Schritt kommen.
Ja, Thomas Fromm, Süddeutsche Zeitung. Doch nochmal eine Nachfrage zu dem Mann, der Amerika wieder groß machen möchte. Herr Käser, gesagt, gestern ist auch Deutschland ins Visier von Donald Trump geraten. Die Rede ist da von Ausbeutung anderer Länder auf der Grundlage des Eurokurses. Die Exporttätigkeit Deutschlands wird attackiert. Dann im Gegenzug hat EU-Ratspräsident Tusk Trump sozusagen auf eine sehr unrühmliche Stufe gestellt mit anderen Ländern, anderen Gruppierungen. Also man hat so den Eindruck, da bahnt sich gerade tatsächlich so eine Art Handelskrieg an. Befürchten Sie das? Ein Handelskrieg zwischen den USA und der EU, möglicherweise auch noch mit China drin. Und wenn das so ist, was kann ein Unternehmen wie Siemens oder allgemein, was kann überhaupt die Industrie da tun? Also genügen da die alten Rezepte? Wir versuchen sozusagen unsere Märkte im Blick zu halten. Wir sind kundenorientiert. Oder wird die Industrie, wird die Wirtschaft jetzt in den nächsten Monaten automatisch vielleicht sogar politischer werden müssen? Danke.
Also, sagen wir mal so, das ist halt die große Weltpolitik. Und wir haben nur eine kleine Firma, auf die wir uns konzentrieren. Und das ist auch der Unterschied. Die Politik soll machen, was die Politik machen muss. Und wir konzentrieren uns auf unsere Kunden. Und geben aber natürlich schon auch Signale, was notwendig ist, damit wir auch Beschäftigung und Investment in Ländern und Regionen machen, die uns wichtig sind, aber in denen wir natürlich auch fair behandelt werden müssen. Ob da jetzt die Wirtschaft politischer werden muss oder nicht, glaube ich nicht. Wenn sich die Wirtschaft darauf konzentriert, was sie gut kann, und die Politik das macht, was sie machen soll, dann hat jeder genügend zu tun.
Ja, meine Damen und Herren, es tut mir wirklich leid. Es ist 8.15 Uhr. Ich weiß, es sind noch eine ganze Menge Fragen hier. Ich habe noch mindestens 5 gezählt. Ja, Machen wir noch zwei. Sie haben sehr empört gerade geschaut. Möchten Sie die nächste Frage stellen?
Also ganz schnell.
Ja, der empört geschaut.
Ja, Herr Käse, auch ich habe noch mal eine Nachfrage zu den USA. Sie haben selber gesagt, 60.000 Arbeitnehmer beschäftigen Sie dort. Sie müssen doch irgendeinen Plan entwickeln in der jetzigen geopolitischen schwierigen Situation, wie Sie es selbst formuliert haben.
Also die Antwort ist ja, das machen wir. Und der dauert viel zu lange, um den zu erklären. Aber Sie sollten vielleicht mal überlegen, dass es ja auch noch 50 Bundesstaaten gibt in Amerika. Und diese 50 Bundesstaaten, die haben alle Ministerpräsidenten, die nennt man Gouverneure. Und die wissen ziemlich gut, wie viele Menschen wo beschäftigt sind und wer ihnen auch tagtäglich Aufträge und Beschäftigung und damit einen Lebensunterhalt gibt. Dann ist ja die Frage schon beantwortet, den Rest müssen Sie selber rausfinden. Nächste Frage.
Dort hinten die.
Ja, Sie dürfen auch noch. Aber dann ist gut.
Otto Pick, Redaktionsbüro. Zwei ganz kurze Fragen. Und zwar, Sie hatten mal früher ein interessantes Projekt, und zwar Entwicklung und Planung der Stadt der Zukunft, City of the Future, mit einer Tochterfirma in London. Was ist aus diesem Projekt geworden? Und dann die zweite Frage, in Ihrer strategischen Marktdurchdringung, welche Rolle spielen da zukünftig Osteuropa, vor allem Russland und dann Indien und Brasilien? Ich weiß, Sie könnten natürlich jetzt einen ganzen Vortrag drüber halten, aber vielleicht 2, 3 Stichworte.
Ja, ein bisschen was kommt in der Hauptversammlung, ganz sicher, bleiben Sie da, dann werden wir es einschieben, dann werde ich die Frage beantworten, auch wenn ein anderer eine andere stellt. Aber die City of the Future gibt es immer noch. Das Thema urbane Zentren ist eines der zentralen Themen einer Lösungsintegration mit Produkten und steht bei uns ganz vorne auf der Liste. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen drüber reden, was da genau gemacht ist. Das Zweite, wir sind in Deutschland geboren, in Europa aufgewachsen, in der Welt zu Hause. Dazu gehört insbesondere Indien, aber natürlich auch andere Länder. Russland ist im Augenblick politisch auch nicht gerade einfach. Aber wir sind seit vielen, vielen Jahren dort, haben dort auch lokale Fertigung und machen das, was uns im Augenblick möglich ist.
Die letzte Frage.
Genau. Frau Protten. Und dann geht's weiter.
Friedrich Geiger vom Wall Street Journal. Eine Frage zu Ihrem Quartalsgewinn. Der ist deutlich gestiegen. Mit der Hilfe der Centrally Managed Portfolio Activities wurde der Gewinn um fast 400 Millionen Euro gestiegen ist. Können Sie das näher erklären?
Da würde ich vorschlagen, dass Sie vielleicht sich den Analysten Kohl anhören. Das wird ganz bestimmt ein zentrales Thema, weil das dauert jetzt zu lang. Frau Krieger, Sie machen das schnell und dann hören wir auf. Entschuldigung, wenn ich das so kurz mache mit dem CMPA, aber ich kann mir selbst kaum merken, was es abgekürzt heißt. Das dauert wirklich länger. Wir machen das nachher gleich. Bitte.
Okay, ganz kurz. Sie hatten in Q1 eine industrielle Marge von 13%, haben Ihre Jahresprognose jetzt auf nur 11-12% erhöht. Was erwarten Sie denn für den Rest des Jahres? Healthineers, gehen Sie eher in Richtung IPO oder Spin-off?
Eine Frage. Sie wählen jetzt aus, welche Sie stellen wollen. Erste oder die zweite?
Did you, Lisa, one question for Lisa Davis. Did you win any wind power orders in the US?
Hat es irgendwelche Aufträge mit wind power gegeben?
Yes, we did.
Ja.
All right. Thank you, ladies and gentlemen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Sie können die Analystenkonferenz im Medienarbeitsraum verfolgen und hoffentlich werden dann die offenen Fragen noch beantwortet. Vielen Dank.